Medizin und Gesundheit. Mit Ronny Thekal.
Einen schönen Nachmittag, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer beim Radiodoktor. Welch emotionale Kraft das Anhören eines Musikstückes oder das Betrachten eines Gemäldes in uns auslösen kann, hat wohl jeder schon erlebt. Auch beim aktiven Musizieren oder beim Malen lassen sich Gefühle, die tief in uns schlummern, kreativ zum Ausdruck bringen. Nicht verwunderlich, dass man sich dieser Kraft auch therapeutisch bedient. Schon mehr verwundert es, dass die Therapieformen im Gesundheitswesen zwar als notwendig erachtet werden, man jedoch nach wie vor um eine Anerkennung bzw. Aufwertung des Berufsstandes zu kämpfen hat. In unserer Radiodektor-Magazinsendung der letzten 2 Wochen haben wir uns mit kreativen Therapieformen befasst. Heute wollen wir uns noch ausführlich live darüber unterhalten, wie Musik und künstlerisches Gestalten zur Heilung führen können. Dazu möchte ich meine heutigen Gäste begrüßen. Bei mir im Studio Frau Professor Dr. Marie-Therese Haas. Sie ist Psychoanalytikerin, Kunsttherapeutin und Co-Leitung im Lehrgang Kunsttherapie der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Einen schönen Nachmittag.
Schönen guten Tag.
Dann bei mir auch noch Frau Astrid Heine, Master of Science, Musiktherapeutin, Vorsitzende der ÖBM, das ist der Österreichische Berufsverband der Musiktherapeutinnen, freie Praxis in Mödling bei Wien. Einen schönen Nachmittag auch Ihnen.
Schönen Nachmittag, danke für die Einladung.
Und Herrn Primarius Dr. Gerald Grundschober, er ist Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und ärztlicher Leiter der Privatklinik Hollenburg, psychiatrische Rehabilitation. Einen
schönen. Ebenso einen guten
ebenso
Tag.
Einen
schönen Tag
schönen
und danke auch für die Einladung.
Beginnen wir vielleicht mit der Musiktherapie. Der britische Schriftsteller Aldous Huxley, Brave New World, hat er geschrieben, hat einen sehr schönen Satz geprägt. Nach der Stille kommt Musik dem Ausdruck des Unaussprechlichen am nächsten. Können Sie dem was abgewinnen?
Ja, auf jeden Fall. Ein wunderschönes Zitat. Wir kennen es alle, was Musik mit uns macht. Sie haben es im Eingang gesagt. Musik kann uns so körperlich mit bewegen. Es regt uns an zum Tanzen, zum Singen. Es kann unsere Stimmungen verändern, Emotionen verändern. Emotionen zum Ausdruck bringen. Und sie ist aber auch so ein Äquivalent von sozialen Beziehungen, wo man heraushört, wo sind denn da Spannungen oder wer führt denn da, wer ist denn da recht laut, wer ist eher leise zurückgezogen, wo sind vielleicht Unsicherheiten. Und all das nutzen wir in der Musiktherapie.
Mhm. Welche Patientinnen und Patienten kommen zu Ihnen in die Praxis? Sind das Patienten oder Klienten?
Wir sprechen von Patienten, Patientinnen.
Ja. Mhm.
Bei mir in der Praxis sind es sehr viele Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder Familien, die Kinder haben, die von Entwicklungsverzögerungen betroffen sind, aber auch Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit psychischen Belastungen. Das ist in den letzten Jahren ja deutlich gestiegen.
Wie das genau funktioniert, schauen wir uns später noch an. Gehen wir zur Kunsttherapie. Was versteht man unter Kunsttherapie? Musik ist ja auch Kunst, aber welche Disziplinen sind da sonst gemeint damit?
Ja, die Kunsttherapie, die verstehen wir als ein psychosoziales Verfahren, das mittels kreativer oder bildnerischer Methoden Inneres nach außen transportiert. Sei das jetzt in Form einer Fototherapie oder eben, wie schon gesagt, mit einem bildnerischen, aber auch mit Ton, Speckstein. Das ist eben sehr breit gefächert in der Kunsttherapie.
Sie sind Co-Leiterin der Ausbildung an der Sigmund Freud Uni. Das ist eine Ausbildung. Auf der anderen Seite darf sich jeder in Österreich Kunsttherapeut nennen. Also ich kann auch hergehen und sagen, ich mache Kunsttherapie.
Rein formaler Hinsicht, ja, weil es kein geschützter Beruf ist, genau.
Ja, aber es gibt eine Ausbildung.
Es gibt eine Ausbildung, es gibt eine Vielzahl an Ausbildungen. Ein Sektor ist eine akademische Ausbildung, ja, wie Sie schon gesagt haben. Und dann gibt es aber natürlich auch die Ausbildung in verschiedenen Vereinen. Und ja, es ist leider kein geschützter Beruf. Andererseits ist natürlich, was dahinter steht, ist ja, was uns alle verbindet, ist, es gibt ja trotzdem eine gewisse, es ist eine Frage der Ethik. Und das ist was wir alle in den Ausbildungen, womit wir uns stark beschäftigen, jenseits des Gesetzlichen, was fehlt.
Mhm. Gerald Grundschober, Sie betreuen jetzt in der Klinik Hollenburg Krems, Patienten und Patienten mit, weiß nicht, Angststörungen, Depressionen, Burnout-Folgen. Ist die Kunst das bessere Psychopharmakon?
Also diese Wertung möchte ich nie machen, was das Bessere ist. Aber es ist eine wunderbare Ergänzung. Und das, wir wissen alle, dass Psychopharmaka sehr gute Wirkungsebenen haben, aber halt auch nur bedingt. Ja. Und jeder Mensch ist ein Individuum und andere Resonanzflächen und ist anders ansprechbar. Und aus meiner Sicht, und deswegen bin ich auch sehr gerne in einer Rehabilitationsklinik, weil wir multiprofessionell arbeiten können und uns wirklich auch gleichwertig erfahren können. Und jeder Mensch als Patient, wenn er bei uns ist, kann durch andere Ebenen angesprochen werden, in Schwingung kriegen. Und da ist die Kunsttherapie unter weiterem Rahmen. Für mich bin ich eher kunstaffin, ein sehr, sehr probates und ganz wichtiges Mittel. Ja. Mhm. Weil das Sprechen, glaube ich, ist oft sehr schwierig, etwas in Worte zu fassen. Ja, aber in einen Ton zu kriegen, in eine Lautstärke, in einen malerischen Ausdruck, ja, in ein Material umzusetzen, kann oft etwas was Tieferes sein. Ja. Da brauche ich nicht so viel Großhirn vielleicht dazu.
Also keine hierarchische Wertung, sondern Sie sagen nicht, zuerst wird einmal gescheit behandelt und dann kann man noch immer Kunst machen.
Also wo ich eine hierarchische Wertung machen möchte, der Mensch muss sozial abgesichert sein, dass er sich psychotherapeutisch, ärztlich, medizinisch und auch musikkunsttherapeutisch erweitern kann. Wenn das Grundlegende, ich sage immer, wenn bei der Cremeschnitte der Biskuitboden nicht passt, dann kann ich keine Cremeschnitte aufbauen. Es muss der Boden passen und da gehört für mich als Psychiater mit sozialpsychiatrischem Hintergrund eben die soziale Absicherung dazu.
Okay, ja, schönes Bild, außer man nimmt nur Creme und isst die.
Geht auch.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind auch wieder an der Reihe, können wie üblich in der Sendung bei uns anrufen, mitdiskutieren, die Telefonnummer 0800 22 69 79, unentgeltlich aus ganz Österreich. Weitere Informationen und Links zum Thema, wie immer, auch unter der Internetadresse oe1.orf.at/radiodoktor. Das heutige Thema: Wenn die Worte fehlen, spricht die Kunst, die heilende Kraft von Musik und Kunsttherapie. Damit man sich ein bisschen was vorstellen kann, Astrid Heine, vielleicht, wenn Sie, können Sie irgendwie skizzenhaft einen Fall schildern, wo hat die Musiktherapie für Sie beeindruckend gezeigt, was sie kann?
In vielen Feldern. Ich kann jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich finde das Feld der Neurologie und Neurorehabilitation ein sehr spannendes Feld, weil man da einerseits so die körperlich-physische Komponente und Effekte von Musik sehen kann. Also wie zum Beispiel Patienten, die durch Musik rhythmischer gehen können. Oder es gibt zum Beispiel Schlaganfallpatienten nach Aphasie, die nicht sprechen können, aber je nach Schädigung, in welchem Hirnareal oder in welcher wie stark das betroffen ist, können einige oder viele dieser Patienten singen. Und diese Freude zu sehen von Patienten, die teilweise wochenlang nicht, denen es nicht möglich war, sie mitzuteilen sprachlich, und die dann entdecken, sie können aber singen, was das mit denen macht, sich da wieder mitteilen zu können, das waren für mich als Musiktherapeutin sehr schöne Momente, wo man einfach sieht, Musiktherapie wirkt einerseits sehr stark auf psychischer Ebene, emotional, aber eben auch auf dieser körperlichen Ebene und in so klinischen Feldern, in denen man es vielleicht nicht erwarten würde.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können es nicht sehen, aber Astrid Heine ist die Begeisterung ins Gesicht geschrieben, wenn sie da schildert, was die Wirkungen der Musiktherapie sind. Gibt es ähnliche Erfahrungen bei der kunsttherapeutischen Arbeit bei Ihnen?
Ja, ich möchte da gern ansetzen. Ja, es ist, beziehungsweise die Kunst und die Musiktherapie, die sind ja was, wir fangen da quasi an, wenn die Sprache sozusagen ein Stück weit in den Hintergrund geraten ist. Ich möchte nicht sagen fehlt, weil es ist eine andere Sprache da, es ist nicht die Sprache, die wir jetzt miteinander sprechen. Und da setzen wir an und das sind einerseits natürlich Themen, die verdrängt sind aufgrund einer Zensur, die kulturell vielleicht auch nicht sozusagen anerkannt wären. Und dann sind es aber andererseits auch Themen, die noch vor der Sprache liegen. Und da reden wir jetzt von der frühen Kindheit. Und da bedienen wir einerseits, wie Sie schon gesagt haben, den Kinder- und Jugendbereich, aber auch durch die starke körperliche Komponente psychosomatische Störungen, wo die Kunsttherapie sehr, sehr gut wirkt, aber auch mit dementen Patientinnen, also sehr, sehr breit angelegt in ihrer Methodik, aber auch im Einsatzfeld sozusagen.
Also es ist eine Sprache jenseits der Sprache, der gesprochenen Sprache.
Ja, genau, eine andere Sprache.
Gerald Grundschober, wie beobachten Sie das in Ihrer Klinik? Haben Sie auch schon einmal eine besonders beeindruckende Wirkung miterlebt, wo Sie gesagt haben, boah, die kann was?
Also eigentlich durchgehend, ja. Also Musiktherapie ist also bei uns viel stärker vertreten, eben wegen dieser Anrechenbarkeit von Kunsttherapie. Haben wir es Kunst, ist natürlich in vielen Teilberufen der Therapeuten drin, besonders in der Ergotherapie vielleicht. Aber seitdem ich über diese Einladung weiß, bin ich ein bisschen im Beobachten. Und heute eine Patientin hat mir gesagt, seit 2014 tanzt sie. Sie hat eine Mamakarzinom Brustkrebs gehabt und hat so einen Druck verspürt. Und sie hat angefangen, therapeutisch zu tanzen. Das hat sie nach 2-3 Jahren verlassen, das therapeutische Tanzen, und ist in eine klassische Tanzgruppe gegangen. Und sie beschreibt eben, wie viel sinnstiftend das ist. Und sie hat mich gebeten, während der 6 Wochen bei uns, ob sie noch mal ein drittes Wochenende nach Hause fahren darf, um in den Tanzclub zu gehen, weil sie da so viel Rehabilitation gibt. Ja. Mhm. Oder jemand, eine Frau, die eigentlich eine professionelle Musiker mit Geige ist, die sagt, ihre Geige ist verstummt in der Depression. Ja, also das Gegenteilige. Oder natürlich diese Widerwehr in der Musiktherapie. Manche, und besonders Männer, muss man vielleicht ein bisschen hinbringen. Die wollen da gar nicht reingehen. Die wollen sich das gar nicht, die haben keinen Zugang dazu, weil Musik oder so, das darfst du ja nicht, das kannst du ja nicht. Das würde uns ja auf das Kind eingegeben. Und die sind oft die, die am besten picken bleiben dann auf sowas und irgendwo ganz, ganz erfreut sind, dass sie solche Kanäle, solche Ebenen, solche Zugänge bei sich finden und sich halt eigentlich menschlich leicht tun, weil eigentlich brauche ich für Kunst, für Musik ja nicht immer die Vorbildung, ja, oder die große Ausbildung. Ich möchte nur auf die Art Brüt auch ganz kurz hinweisen. Ja, mhm.
Ja, Astrid Heine, noch vielleicht zur Tanztherapie, gehört das irgendwie zur Musiktherapie dazu, diese eigene Geschichte?
Eigentlich eine eigene, ja. Aber auch wir tanzen natürlich, weil Musik bewegt und es ist einfach alles, was musikalisch aufkommt, darf in der Musiktherapie sein. Es muss nichts, aber es darf. Was ich jetzt bei diesem Beispiel sehr schön finde, auch von der Dame, die dann getanzt hat, weiter, wir arbeiten ja ressourcenorientiert und Musik und auch Kunst ist etwas, was Menschen, was so stark auch in unserem Alltag, also vor allem bei der Musik, Musik ist so stark in unseren Alltag integriert. Jeder hat mit Musik was zu tun. Und wir können in der Musiktherapie, oft braucht es diesen therapeutischen Prozess, um jemanden zu begleiten, aber wir können den Menschen dann auch so viel mitgeben, dass sie dann selbst anwenden können im künstlerischen Ausdruck, wo sie selbst oft inspiriert sind und sagen, ah, da habe ich jetzt gemerkt, wie gut mir das Trommeln tut oder das Tanzen, das mache ich jetzt weiter.
Mhm. Diese Rückmeldung bekommen Sie, Gerald Grundschober, noch was?
Ja, Tanztherapie, noch ganz kurz einhaken, haben wir im Universitätsklinik in Tulln früher schon gemacht.
Ja.
Und eben dieses Führen lassen, dieses Fallen lassen, dieses Vertrauen auf jemanden, diese Körpernähe, dieses in Harmonie, in Resonanz gehen, in Schwingung gehen, das sind alles so Grundebenen. Und der Mitteleuropäer ist ja nicht so ganz im Kontakt zum Mitmenschen. Der ist ja manchmal eher auf Abstand. Corona hat das verschlechtert. Ja. Und da sind solche Zugänge essentiell.
Wir haben jetzt gehört, man kann es natürlich aktiv machen, also oder das Ganze also passiv, also rezeptiv, wie es heißt. Geht es bei der Kunsttherapie auch, diese beiden Formen?
Genau, wir unterscheiden unter der aktiven Kunsttherapie und die rezeptive Kunsttherapie, beide gleichermaßen. Also rezeptive Kunsttherapie ist zum Beispiel, könnte man uns vorstellen, sind gemeinsam in der Gruppe eine Selbsterfahrungsgruppe, die ins Museum geht und dann drüber spricht, was lösen die Bilder in uns aus.
Okay, also rezeptiv sozusagen, ich schaue mir die Mona Lisa an und schaue, was löst sie aus, und aktiv, ich male sie selber.
Ja, genau. Mona Lisa wäre natürlich ein wahnsinniges Beispiel, weil da ist sehr viel los. Aber im Prinzip ja.
Im Prinzip ist es das, ja. Ja. Was ist der Unterschied Musiktherapie aktiv und rezeptiv? Klar, was es ist, aber macht es therapeutisch einen Unterschied?
Ja, einen großen. Das deckt auch die Breite der Musiktherapie ab. Es gibt Arbeitsfelder wie zum Beispiel die Intensivstation oder mit frühgeborenen Kindern, wo man nur rezeptiv arbeiten kann, weil sie nicht mitmachen können aktiv. Aber auch da sehen wir große Erfolge, weil wir zum Beispiel auf Intensivstationen über den Rhythmus und über das Hören von entspannender oder beliebter Musik, wir gehen ja dann auch individuell auf das ein, was Patienten gerne haben, ganz stark auch die Atmung beeinflussen können. Also wo man sieht, die Atmung wird effektiver, Sauerstoffsättigung steigt. Das sind ganz wichtige medizinische Funktionen auch und Elemente, die wir mit der Musiktherapie unterstützen können und wo Patienten auch gar nichts tun müssen dafür. Also die Ohren kann man ja nicht verschließen. Wenn man hören kann, dann kann man Musiktherapie anbieten.
Wir haben jetzt von verschiedenen Patientengruppen, also ganz verschiedenen Gruppen gesprochen, von in der Neonatologie, also von den kleinsten bis hin zu Patienten mit Demenzerkrankungen. Gerald Grundschubert, das geht wirklich breit für alle oder gibt es Patientengruppen, die besonders profitieren oder die gar nicht profitieren davon?
Ich glaube, profitieren tun sehr viele. Es hängt natürlich vom Individuum ab. Wenn es jemand ist, der das gar nicht will, kann oder überfordert ist, dann eher mal lassen, vielleicht im Einzelkontext gehen, sanft anfangen. Es kann Krankheitsgruppen geben, akute Psychose zum Beispiel. Ja, wenn der wirklich jetzt vielleicht so beeindruckt ist von vielen Erlebnissen aus seinem Ich heraus, aus seinem Hirn heraus, ja, dass man vielleicht eher mit etwas Rhythmusgebenden anfängt, ja, mit etwas Klarem, Strukturgebenden. Also da nicht die große Beschallung. Ja. Mhm. Und es gibt sehr gute Ergebnisse, eben Demenz, Depression, Burnout, ja, oft halt nicht so super nachweisbar immer, ja, aber es reicht, also mir reicht ja oft als Psychiater, der Menschen betreut, wenn mir das Gegenüber sagt, das tut mir gut, ja, und da erlebe ich mich, da spüre ich mich, ja, das ist für mich auch oft hilfreich.
Ja. Verschiedene Patientengruppen in der Kunsttherapie, wie weit geht's?
Ja, es ist tatsächlich sehr breit angelegt durch die methodische Vielfalt. Nichtsdestotrotz, ja, Sie haben jetzt akute Psychosen angesprochen, ja, ist so, dass wir natürlich jetzt in so einem Fall das Material auswählen würden, ja. Also es gibt ja offenere Zugänge, wo man wo aus dem Material quasi ausgewählt wird und dann kann man natürlich vorgeben. Und das Wichtige ist, dass man tatsächlich einen Behandlungsplan macht und dass man den Plan auch ein Stück weit eben mit dem Individuum, mit Patientinnen natürlich bespricht.
Da möchte ich gleich einhaken, Sie sind ja auch Psychoanalytikerin, also Psychotherapeutin, haben natürlich auch das Rüstzeug, wenn jemand aufgrund des künstlerischen Angebotes oder aufgrund der Wirkung, eine Reaktion zeigt. Ja, und damit muss man ja umgehen können, auch als Therapeut. Braucht man zusätzlich noch diese psychotherapeutische Ausbildung als Backup?
Nein.
Nein, gut.
Braucht man nicht, weil, und das ist vorher auch schon gefallen, ganz wichtig ist dieser multiprofessionelle Ansatz. Dass man sich vernetzt, dass man weiterverweist und dass man schaut, okay, das ist der Kernbereich, das kann ich anbieten und das machen die Kolleginnen außerhalb. Mhm. Und das ist natürlich immer ratsam, ja, wenn es natürlich auch finanzierbar ist. Es ist ja auch eine Leistungsfrage.
Ja, genau, da kommen wir auch noch dazu. Wie schaut es aus mit der Musiktherapie? Wie viel können Sie auffangen oder wie viel psychotherapeutisches Rüstzeug wird auch in der Ausbildung mitgegeben?
Ja, wir sind ja, Musiktherapie ist ein eigenständiger, gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf mit einer klaren Ausbildungsverordnung. Und im Bachelorstudium, das sind ja auch wirklich 3 Jahre Studium, lernt man das. Also da lernt man wirklich auch dieses therapeutische Rüstzeug, ähnlich wie bei einer Psychotherapieausbildung. Also wir haben diese Kompetenz, wir haben diese Qualifikation, um auch mit schwer kranken Personen arbeiten zu können.
Mhm. Okay. Wenn wir jetzt arbeiten, wir haben auch rezeptive und aktive Musikformen. Wie schaut denn das in der Praxis aus? In der Klinik, Sie haben gesagt, das muss nicht jeder mitmachen, das ist klar. Wie schaut es aus mit der Praxis, wenn da musiziert wird in einer Klinik, in einem Krankenhaus? Wie wird das aufgenommen von den Kollegen? Und wie wird es aufgenommen auch von anderen Patientinnen und Patienten, die vielleicht sagen, gebt's eine Ruhe?
Also wir
kommt das vor?
Ja, ja. Wir haben aber auch so wie hier im Studio so schallgeschützte Räume, ja, wo Musiktherapie auch stattfindet. Also das ist nicht, wie soll ich sagen, dringt ja nicht viel nach außen. Aber wie gesagt, mir ist da wichtig, eben diese Hemmnis, dann doch dieses Annähern, dieses Ausdruck finden und dann vielleicht auch das, was dadurch passiert. Also es gibt Patientinnen, die gehen in die Musiktherapie sehr oberflächlich rein und da kommt irgendeine Tonlage raus, ja, und das bringt was zum Schwingen. Und auf einmal rinnen die Tränen, ja, kommen die Emotionen zutage. Ja. Mhm. Und das überfordert dann doch viele, den eigenen Menschen vielleicht auch, weil er nicht damit gerechnet hat. Ja. Und das muss dann im Kontext der anderen Therapieangebote, vielleicht auch manchmal ein Krisengespräch, ja, beim Arzt oder bei der Therapeutin, auch wieder contained werden, gehalten werden. Ja. Aber ich finde halt jedes, deswegen ist es so wichtig, jedes wirkt anders. Ja, wie man es erst vom Psychopharmakon haben Sie gesprochen. Ja. Jeder Therapiezugang hat einen anderen Neurotransmitter-Ebene, wenn man es übersetzen möchte. Und deswegen ist es notwendig. Ja. Mhm. Aber ich erlebe manchmal auch Patienten, die kommen dann raus und bleiben in irgendeinem Ton oder hier dürfen wir nicht klopfen, aber die klopfen dann irgendwo, ja, wenn sie immer dumm gehen an der Mauer und bleiben in der Musik drin, bleiben in der Schwingung drin. Ja, und das ist dann schön zu erleben.
Das ist schön zu erleben. So schalldichte Räume gibt es nicht überall, nehme ich an.
Nein, oder? Ja? Gibt es nicht. Das ist sehr schön. Aber ich habe immer gesagt, in der Neuroreha, man hat die Physiotherapeuten auch oft gehört, wenn sie mit Bällen, mit schweren Bällen gespielt haben. Es darf in der Musiktherapie einfach ganz laut getrommelt werden und es darf auch ganz leise sein.
Okay. Also Sie haben da nie Probleme mit der Nachbarschaft
eigentlich,
im Patientenzimmer?
Nein, also Patientenzimmer waren in diesen Reha-Zentren eigentlich immer weiter weg. Also es hat jetzt niemand direkt daneben geschlafen. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so angenehm. Genau, aber wir haben zum Beispiel auch in der Klinik im Akutspital das Setting, dass Musiktherapeuten zum Krankenbett gehen und dann auch in ein 4-, 5-, 6-Bett-Zimmer gehen, sich zu einem Patienten, der zugewiesen ist, hinsetzen und dann teilweise das Zimmer mit profitiert. Manchmal fangen dann die Patienten daneben an mitzusingen. Für manche ist es vielleicht störend oder die hätten gerade gern Besuch und würden da plaudern, aber dann, ja, es ist halt einfach ein Therapieangebot und eigentlich meistens wird es sehr positiv aufgenommen.
Gerald Gutschauer, wollten noch was?
Wollten auch diese Lautstärke auch, ja. Weil gerade vielleicht bei gehemmten Personen, Depressionen oder Menschen mit Traumafolgestörungen, die halt sich sowieso immer zurücknehmen. Letztens hat eine Patientin gesagt, darf ich überhaupt hier sein? Hier ist es so schön in Hollenburg. Habe ich das verdient? Ja, also ganz zärtlich sagt sie das leise. Ja. Und jedenfalls da ist zum Beispiel mal eine Trommel in die Hand zu nehmen, ja, und einmal zu üben, was es bedeutet, wenn ich vielleicht einmal stärker klopfe. Ja, wie sie das erste Mal Sprache zu kriegen. Ja. Und ich erlebe es ja auch bei anderen zum Beispiel, die können nicht formulieren, dass sie Opfer sind. Das zerbricht an der Stimme. Ja. Und hier auch laut zu sagen, ich bin Opfer, mal klar hinzustellen. Ja. Und da können eben Kunstzugänge klar helfen und bringen auch dieses vielleicht den Trauma-Aspekt auf ein Bild, ja. Und ich muss nicht drüber reden. Ich habe es fixiert auf dem Bild, ja, und es ist einmal rausgekommen und dann kann man vielleicht weiter, und es passiert ja auch in Kunst- und Musiktherapie, es wird ja gesprochen drüber, interpretiert, nachgedacht, was jetzt entstanden ist, ja. Und dann ist irgendwie so in einer Triangulierung das Kunstwerk, was auch immer, in der Mitte zwischen dem Patienten, der Patientin und halt dem sogenannten Professionalisten.
Ja, Kunsttherapie, bitte.
Ja, es ist sozusagen nach außen transportiert worden und es muss aber nicht angesprochen werden. Ja. Und in der Kunsttherapie ist was ganz was Wesentliches, das Werk bleibt.
Ja.
Es ist etwas, was auch in ein paar Stunden oder in ein paar Monaten, wann auch immer, wann Patientinnen dann auch bereit sind und vielleicht das Bild oder die Plastik überarbeiten möchten, neu formieren möchten, drüber reden möchten oder vielleicht sogar, und das haben Sie angesprochen, auch das Gute ist, mal Lärm zu machen, vielleicht ein Kunstwerk zu zerstören.
Mhm. Ja.
Ich merke das auch vielen Personen, gerade mit bei psychischen Belastungen, Burnout, oft gar nicht klar ist, wie sie klingen. Mhm. Also so dieses vielen ist gar nicht klar, die haben so das, die sind traurig und deprimiert, weil sie das Gefühl haben, ich werde nie gehört oder meine Bedürfnisse werden nicht geachtet. Denen ist oft gar nicht so klar, dass sie es nicht laut genug oder nicht klar genug kommunizieren. Und das sind so Strukturen, die man dann gerade in der Gruppentherapie oft auch wirklich hören und erleben kann, wo man dann merkt, so wie kommuniziert man eigentlich auch miteinander.
Und dieses, wie soll denn gehört werden, ich drücke mich aus, du Mensch, du gegenüber hörst mich, ja, das ist ja das, was Martin Buber, Viktor Frankl immer wieder reintragen, ich als Person werde erst zum Menschen, wenn es ein Gegenüber gibt, ja, wenn ich ganz isoliert in dem Studio sitze, erreiche ich nichts, nur wir zu viert hier jetzt machen eine Sendung draus, ja, und das ist dieses, am Gegenüber hört man sich dann und wird zum Menschen.
Ja, Buber und Frankl haben Sie erwähnt. Gehen wir noch kurz zu Freud, wenn wir schon eine Psychoanalytikerin auch da sitzen haben. Marie-Therese Haas, wie schaut das aus? Schlagen da zwei Herzen in Ihrer Brust, weil der Ansatz der psychoanalytische und der Ansatz der Kunsttherapie ja doch anders ist? Oder wie sehen das die Kolleginnen und Kollegen?
Na, es ist schon ein Herz, würde ich sagen, wo es zusammengeführt wird. Die Kunsttherapie ist eben auch in theoretischer Hinsicht sehr breit gefächert. Und da gibt's ja auch die psychoanalytische Kunsttherapie, wo das schon auch zusammengeht.
Also kein Widerspruch?
Absolut nicht.
Mhm. Gehen wir jetzt noch in die Praxis, weil, wie gesagt, die Kunsttherapie, haben wir ja schon gesagt, ist als Gesundheitsberuf nicht gesetzlich anerkannt. Das kann sozusagen, jeder kann sich Kunsttherapeut nennen. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, das zu ändern?
Ja, der Wille ist da, der Wunsch ist da. Es ist auch derzeit so, dass sich die AusbildungsleiterInnen der verschiedenen Ausbildungsinstitute gerade auf ein Curriculum einigen und das dann eingereicht wird. Und da hoffen wir natürlich alle, dass dann auch eine dementsprechende Anerkennung erfolgen kann. Eine Anerkennung einerseits in erster Linie, dass mehr Menschen erreicht, die künstlerischen Therapien an sich, ja, weil oftmals ist ja gar nicht bekannt, das gibt's überhaupt. Und der andere, also die Versorgung. Und das andere ist natürlich, dass es gibt rund 2000 Kunsttherapeutinnen, das für die Berufsidentität natürlich auch sehr schön wäre. Wenn das geschützt werden könnte.
Die Musiktherapie ist etwas weiter. Seit 2009 ist sie gesetzlich anerkannt als Gesundheitsberuf. Wie viele Musiktherapeutinnen gibt es?
Wir haben derzeit etwa 500 eingetragene MusiktherapeutInnen. Wir müssen uns in eine Liste im Bundesministerium eintragen lassen und auch die Qualifikation vorlegen. Wir haben auch die Ausbildungsverordnung. Also wir sind da einen Schritt weiter als die Kunsttherapie, wo ganz klar geregelt ist, was muss eine Ausbildung, welche Inhalte müssen drin sein, was müssen Musiktherapeutinnen für Qualifikationen mitbringen, um eine Berufsberechtigung zu bekommen.
Also die ist schon da. Was fehlt, ist noch, dass man zum Beispiel auf Kassa zu einem niedergelassenen Musiktherapeuten, Therapeutin gehen kann.
Genau.
Das geht jetzt noch nicht.
Genau, das geht nicht. Da gab es letztes Jahr im Oktober einen Beschluss im Nationalrat, wo beschlossen wurde, dass Musiktherapie in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen vom Bund finanziert werden soll. Das ist jetzt schon wieder fast ein Jahr her. Die Mühlen mahlen langsam. Es liegt jetzt einfach auch im Gesundheitsministerium am Bund, das auch wirklich umzusetzen. Und da hoffen wir sehr, dass das natürlich auch so geschieht und dass es dann in weiterer Folge auch eine Finanzierung in freier Praxis gibt, weil wir betreuen vielfach Randgruppen, eben Familien, die Kinder mit Entwicklungsverzögerungen haben und ohnehin schon hohe finanzielle Kosten tragen müssen, für die das ein Aufwand ist, die Musiktherapie zu bezahlen, oder Flüchtlinge oder andere Gruppen, und die bekommen keinen Cent refundiert derzeit.
Gerald Grundschuber, Sie beobachten das ja auch, wenn sich die Krankenhaushalter zusammensetzen, dass der Rotstift gerne mal dort angesetzt wird, wo es um Kunsttherapie, Musiktherapie geht. Wozu braucht man das? Bemerken Sie das?
Kommt
das?
Ja, immer wieder, und auch in den Katalogen, die wir vielleicht in unterschiedlichen Einrichtungen haben, welche Berufsgruppen wir anstellen dürfen, stehen oft sehr Kuriositäten drin, die in die 80er Jahre geboren worden sind, die nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Und manche Berufe, die wir wirklich schätzen würden, können wir nicht integrieren und dann noch nicht finanziert bekommen. Und das ist halt das Problem.
Ja. Ich würde jetzt noch praktischer gehen, wenn wir jetzt die letzten paar Minuten haben, für unsere Hörerinnen und Hörer. Kann man Kunst- und Musiktherapie theoretisch auch selber zu Hause irgendwie praktizieren? Nicht nur, dass man sagt, okay, ich male jetzt ein Bild oder ich töpfere was oder sowas, sondern gibt es die Möglichkeit, das Ganze auch ein bisschen aufzuwerten?
Therapie bedeutet, dass es in einer therapeutischen Beziehung stattfindet. Was wir gerade vorher auch gehört haben, wir brauchen dieses Gegenüber, um in Resonanz zu treten. Wir brauchen diese therapeutische Begleitung. Also es ist keine Selbsttherapie.
Keine Selbsttherapie, aber kann man einen Mehrwert generieren, indem ich selbst musiziere, indem ich selbst ein Bild mache?
Natürlich. Ja. Also das ist ja auch bekannt, dass musikalische Aktivitäten, künstlerische Aktivitäten in der Freizeit als Privatperson natürlich auch einen förderlichen Einfluss auf die Gesundheit haben.
Ja, und kann man da, wenn man ein Bild gemacht hat, sozusagen dann noch zusätzlich reflektieren? Gibt es da irgendetwas, was ein Tipp von einem Profi ist?
Naja, ein Versuch wäre vielleicht, nachdem etwas gestaltet wurde, das vielleicht ins Sprachliche zu bringen. Also vielleicht sich danach hinzusetzen und vielleicht fallen ein paar Wörter dazu ein oder einen Text zu schreiben und den Text vielleicht dann einer Freundin, einem Freund vorstellen oder drüber reden. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht möchte der Text weggetan werden.
Okay. Könnte man so etwas machen, dass man sich selbst ein bisschen weiterbringt mit Kunst?
Das ist das Schöne, wenn ich die PatientInnen beobachte, dass sie zum Beispiel bei uns jetzt was Neues kennenlernen und mit dieser Idee nach Hause gehen und es weitertragen wollen, entweder für sich oder halt selbst einen Kurs weitergestalten. Ja. Oder das ist, was die Professor Haas angesprochen hat, bezüglich, ich nehme das mit und interpretiere es neu. In meiner Ausbildung Integrative Therapie sagt man dazu Medienwechsel. Ja. Und auch der Jahreswechsel, ich interpretiere ja den Kunstgegenstand immer neu. Ja, weil ich werde ja jeden Tag eine andere Person. Und da erinnere ich mich an die Vergangenheit vielleicht. Ich habe so ein Tonstück zu Hause liegen in meiner Ausbildung gemacht und das ist noch immer für mich äußerst wertvoll. Ja. Also natürlich, ja.
Ja, damit sind wir schon eigentlich fast am Ende unserer Sendung angelangt. Ich würde nur ein Schlusswort noch vielleicht. Was würden Sie sich wünschen für die Kunsttherapie? Nur ein Satz, weil wir müssen schon zum Ende kommen.
Ich würde mir wünschen, dass die Bewusstwerdung innerhalb der Gesellschaft, dass einfach bekannt wird, ja, da gibt es eine Kunsttherapie, und deswegen herzlichen Dank für die Einladung und dass wir heute über die künstlerischen Therapien gesprochen haben.
Ja, danke, ich nehme das für alle, für die ganze Runde mit, ich danke. Damit sind wir nämlich auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich verabschiede mich damit auch im Namen der Redaktion, Christoph Lepprich und Alexander Schenold an der Technik. Bleiben oder werden Sie kreativ? Oder wie Pablo Picasso gemeint hat, Kunst ist dazu da, den Staub des Alltags von der Seele zu waschen. Also auf Wiederhören, sagt Ihr Ronny Thekal.